Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich zu Hause ganz clever gefühlt mit meiner Einleitung, die ich mir so zurechtgelegt habe. Und nach diesem phänomenalen Einstieg, den wir heute hier im Gottesdienst hatten, teilweise sehr tief bewegt, sehr aussagekräftig, weiß ich nicht, ob die Einleitung jetzt so gut rüberkommt, wie ich sie mir einmal vorgestellt hatte. Aber führt ja keinen Weg dran vorbei. Ich wollte mich nämlich heute Morgen einmal vor euch outen. Ja, ich, Rudi, ich glaube an Superhelden. Ich glaube an Superhelden. Und ja, ich meine damit, dass es Menschen in der Vergangenheit gab, Menschen, die es aktuell gibt, die übernatürliche Kräfte haben. Und genau, bevor ihr mich jetzt für verrückt erklärt und von der Bühne zerrt, lasst es mich doch bitte erklären. Wenn ich sage, ich glaube an Superhelden, dann denkt ihr vermutlich zuerst an diese ganzen, ich sage jetzt mal, zeitgenössischen Superhelden, wie wir sie vom Marvel oder dem DC-Universum kennen, Aquaman, Superman, Spider-Man und so weiter. Aber diese fiktiven Superhelden, die meine ich natürlich nicht, sondern solche, die tatsächlich gelebt haben bzw. jetzt leben. Und ich möchte auch gleich ein ganz prominentes Beispiel an den Start stellen und euch verraten, wer so ein Superheld war. Die Antwort kennt ihr wahrscheinlich alle. Die Kinder schreien sie immer ganz schnell raus. Jesus. War Jesus ein Mensch? Ja. Hatte er übermenschliche Kräfte? Ja, auf jeden Fall. Er konnte auf Wasser gehen, er konnte Wasser in Wein verwandeln, er konnte die Kranken gesund machen. Und wie sich's für einen richtigen Superhelden gehört, hat er auch schon mal die Welt gerettet, als er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Ein echter Superheld eben. Das wäre ein Beispiel für die Existenz, dass Superhelden existieren. Aber es gibt noch mehr. Und ich frage euch jetzt nochmal, habt ihr eine Idee? Kennt ihr noch so eine Person? Sei es aus der Bibel oder aus dem echten Leben? Wir haben heute schon mal von dieser Person gehört und jetzt ahnt ihr es sicher schon, die Rede ist von Simson. Und um ihn soll es heute auch gehen, einem echten Superhelden. Ein Superheld, mit dem du und ich vielleicht mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und falls du aktuell nicht mehr ganz auf dem Schirm hast, was Simson so besonders gemacht hat und was er für Heldentaten vollbracht hat, dann will ich sein Leben einmal ganz kurz umreißen und dazu auch ein paar Abschnitte aus der Bibel lesen. Und wir finden die Geschichte vom Simson im Buch der Richter in den Kapiteln 13 bis 16. Helmut hat es in der Einleitung heute schon mal erwähnt, das Volk Israel, das hatte immer wieder sehr turbulente Zeiten. So auch zur Zeit der Richter. Ja. Und für die damaligen Verhältnisse ging es eigentlich wie gewohnt immer heiß her. Das Volk Israel hatte sich zum wiederholten Male von Gott losgesagt und lebte fröhlich in ihren Sünden, ohne recht froh daran zu werden, denn auch Gott hat zum wiederholten Male gehandelt und das Volk Israel mit den Philistern bestraft, die über sie herrschten. Und wie man dann aber auch so oft im Buch der Richter nachlesen kann, es kam eine Zeit, wo Gott Erbarmen hatte mit seinem Volk. Und dieses Erbarmen wurde sichtbar mit der Geburt eines Kindes, der Geburt Simsons. Und Simson war von Geburt an kein normales Leben bestimmt. Seine Eltern bekamen von Gott den Auftrag, ihm nie die Haare zu schneiden, denn er sollte für Gott abgesondert sein, für Gott abgesondert bleiben. Er sollte ein Werkzeug Gottes sein, um sein Volk zu befreien. Und das resultierte in den Heldentaten, die viele von uns kennen werden. Das erste große Ereignis finden wir in Kapitel 14. Simson verliebt sich in eine Frau. Nur leider ist auch diese Frau eine Philisterin, also eine Frau vom Feind. Und trotz aller Ratschläge seiner Eltern, seiner Freunde, lässt er sich die Beziehung zu ihr nicht ausreden. Und als er also gerade mal wieder so unterwegs ist, um sie zu besuchen, um sie zu sehen, da fällt ihn ein junger Löwe an. Doch statt wie ein normaler Mensch einfach wegzulaufen, was zwar nichts bringt, aber trotzdem völlig angebracht wäre, nimmt Simson den Kampf gegen diesen Löwen auf, mit bloßen Händen. Und wir lesen in der Bibel, er zerreißt ihn in zwei Hälften, mit bloßen Händen. Ich will ja nicht bestreiten, dass Verliebte füreinander immer wieder so ein bisschen extra Kraftreserven von irgendwo anzapfen können. Ne? Aber einen Löwen zerreißen, also das hat bei mir damals nicht gereicht dafür. Da bin ich ehrlich. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Simson gebraucht diesen getöteten Löwen als ein Rätsel auf der bald stattfindenden Hochzeit. Bei dem Rätsel, das er seinen Gästen gibt, hintergeht ihn seine Frau und verrät des Rätsels Lösung an seine Gäste, so dass er ihnen jetzt 30 Festtagsgewänder schuldet, die er nicht hat. Was macht Simson? Er zieht los, erschlägt 30 Männer, nimmt ihnen die Festtagsgewänder ab und gibt sie seinen Schuldnern. Und ist natürlich sauer auf seine Frau, weswegen er erstmal eine Beziehungspause einlegt. Die scheint etwas länger gedauert zu haben, denn als Simson seine Frau das nächste Mal wiedersehen will, muss er feststellen, dass sie bereits mit einem anderen Mann verheiratet ist. Nicht gerade glücklich darüber, fängt Simson 300 Füchse. 300 Füchse. Ich kann euch nicht sagen, ob Füchse damals eine Plage waren, sodass man sie wirklich an jeder Ecke oder hinten hinterm Sofa rausziehen konnte. Aber selbst wenn, 300? Und was macht er mit diesem Rudel an Füchsen? Er bindet je eine Fackel zwischen zwei Schwänze, zündet sie an und schickt sie in die Getreidevorräte der Philister. Simson wollte es echt wissen, oder? Er legt sich hier mit einem ganzen Volk an und verbrennt ihre Nahrungsmittel. Und die haben jetzt natürlich auch allen Grund, sauer zu sein und drücken an, um ihn zu töten. 1000 Philister, bewaffnet mit Schild, bewaffnet mit Speer. Und dann rennt ihnen Simson entgegen mit einem Eselsknochen und tötet diese 1000 Philister. Ich würde sagen, ganz schön peinlich für die Philister. Die nächste Begebenheit, die möchte ich lesen, und wir finden sie in Richter Kapitel 16, die ersten drei Verse. Richter 16, die ersten drei Verse. Simson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr. Da wurde den Gazitern gesagt, Simson ist hierher gekommen. Und sie umstellten ihn und ließen auf ihn lauern am Stadttor. Aber die ganze Nacht verhielten sie sich still und dachten, morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ihn umbringen. Simson aber lag bis Mitternacht. Da stand er auf um Mitternacht, ergriff beide Torflügel am Stadttor samt den beiden Pfosten, hob sie mit den Riegeln heraus und legte sie auf seine Schulter und trug sie hinauf auf die Höhe des Berges von Hebron. Entschuldigung. Habt ihr schon mal eine Bergtour gemacht mit einem schweren Rucksack? Das ist ganz schön schwer. Geht aufs Kreuz, oder? Leute, merken wir, wie krass das ist? Man liest das mal so eben, was Simson halt so macht im Alltag, ne? Aber ich wette, keiner von uns hier im Raum würde es schaffen, so eine Tür aus den Angeln zu reißen, wenn sie abgeschlossen wäre. Simson reißt ein Stadttor, das abgeschlossen ist, aus der Verankerung, legt es auf seine Schultern und trägt es einen Berg hinauf. Ja? Unglaublich, was dieser Mann leistet. Und wenn wir jetzt diese ganzen Heldentaten, diese ganzen Aktionen von Simson gehört haben, wie groß, wie stark seht ihr Simson jetzt vor eurem geistigen Auge? Stellt euch das doch mal bitte vor. Wie muss dieser Mann ausgesehen haben? Passt der bei euch im Kopf noch in diesen Raum rein? Reicht die Fußballwiese hier draußen noch als Ruheplatz für seinen kleinen Zeh? Ich meine, komm schon, was der gemacht hat, der muss doch ein Riese gewesen sein. Mit einem Bizeps der Größe eines Stiers, oder? Und wenn wir jetzt dieses Bild von Simson vor Augen haben, wiederhole ich nochmal, Simson ist ein Superheld, mit dem du und ich vielleicht mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick ersichtlich ist. Bekommt ihr das zusammen im Kopf? Falls nein, dann lasst es mich doch auch noch einmal erklären, wie ich darauf komme. Und eigentlich ist es auch gar nicht so kompliziert. Und ich möchte noch mal ganz an den Anfang seiner Geschichte zurückgehen. Das ganze 13. Kapitel beschreibt seine Geburt. Ich möchte auszugsweise auch da ein paar Verse vorlesen. Und zwar in Kapitel 13, die Verse 1 bis 5 und die Verse 24 und 25. Kapitel 13, die Verse 1 bis 5 und 24 und 25. Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen Zora und Eschatol. Wir sehen, Simsons Geburt war ein Wunder. Wir lesen, dass seine Mutter unfruchtbar und kinderlos war. Aber ihre Unfruchtbarkeit hat Gott nicht gestört. Vielmehr war es eben eine Möglichkeit zu zeigen, dass Gott dieses Kind gewollt hat, dass Gott dieses Kind erwählt hat, weil er einen Auftrag hatte für Simson. Und daran sollte es keinen Zweifel geben. Und deshalb kündigt der Engel des Herrn, also Jesus persönlich, seine Geburt an und gibt Simson einen Auftrag, noch ehe dieser gezeugt wurde. Die Prophezeiung erfüllt sich. Simson kommt als gesunder und kräftiger Knabe zur Welt und Gott segnet ihn und stattet ihn mit Kraft aus. Drei Merkmale möchte ich festhalten, die bei seiner Geburt besonders waren. Erstens, Gott erwählt Simson. Seine Geburt war kein Zufall. Gott hat etwas vor mit ihm, nämlich die Befreiung seines Volkes. Zweitens, Gottes Allmacht ist der Grund seiner Existenz. Theoretisch hätte es Simson nie geben dürfen, seine Mutter war unfruchtbar. Aber durch die Kraft Gottes gebar sie Simson. Und drittens, Gott stattet Simson mit Kraft aus. Gelten diese drei Punkte auch für uns Christen heute? Können wir sie auf unser geistliches Leben übertragen? Gott hat Simson erwählt. Das hat Gott auch mit uns Christen gemacht. Wir lesen das in Epheser 1, Vers 4. Da steht, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Im ersten Punkt schneiden wir im Vergleich zu Simson also gar nicht mal so schlecht ab. Gott hat Simson erwählt, er hat uns erwählt. Vergleichen wir den nächsten Punkt. Gottes Kraft war der Grund für seine Geburt. Und wie war das bei uns? Und ich spreche jetzt nicht von der leiblichen Geburt, sondern von unserer geistlichen Wiedergeburt. Ich rede von dem Moment, als Jesus Christus in unser Leben kam und wir seine Kinder wurden. Was war da die treibende Kraft? Waren wir das? Mit unserer Erkenntnis? Mit unseren guten Werken? Nein. So wie die Geburt Simsons ein Wunder war, das durch die Kraft Gottes geschah, genauso hat es sich auch bei uns verhalten. Wir waren in diesem ganzen Prozess höchstens Gottes Gegenspieler. Sünder, die ihn ablehnten. Aber Jesus ging trotzdem für uns ans Kreuz und hat dieses Wunder für uns vollbracht, damit wir von neuem geboren werden können. Also auch hier können wir mit Simson gleichziehen. Dass Simson lebte und dass wir heute wirklich leben, verdanken wir Gott allein. Vergleichen wir den letzten Punkt. Gottes Geist erfüllte Simson und Gott gab Simson Kraft. Eine Kraft, die übernatürlich war und ihre Quelle nicht in Simson hatte. Und ich möchte euch fragen, trifft das auch auf uns zu? Glauben wir der Bibel? Dann müssen wir Ja sagen. Ich möchte dazu aus Römer Kapitel 8, Vers 9 lesen. Ihr seid aber nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt also im Umkehrschluss, wir sind Gottes Kinder, also ist der Heilige Geist in uns. Das ist Fakt. Wäre es nicht so, dann wären wir keine Christen, dann wären wir nicht Gottes Kinder. Der gleiche Heilige Geist, der also Simson erfüllt hatte, hat bei unserer Bekehrung einen jeden Einzelnen von uns erfüllt. Also wohnt die gleiche Kraftquelle, die in Simson wohnte, auch in uns. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal behaupten, du bist ein Simson. Du hast das Potenzial, ein Superheld zu sein. Die Frage ist aber natürlich, was machen wir damit? Lassen wir das Potenzial links liegen oder ergreifen wir es mit beiden Händen? Denn mal ehrlich, wer würde eigentlich nicht gerne ein Superheld sein? Und deswegen möchte ich dich heute auffordern, du bist ein Simson, dann lebe wie ein Simson. Lebe wie ein Simson. Dein Ernst, Rudi, fragst du dich vielleicht gerade? Wie ein Simson, so richtig? Können wir das? Wäre das angebracht, in unserer Zeit so zu leben wie Simson? Sein Leben war sehr blutig, sein Leben war sehr brutal. Und ich kann euch beruhigen, das verlangt Gott nicht von uns. Und daran soll uns Simson tatsächlich auch kein Vorbild sein. Simson hatte damals seinen Auftrag, er sollte das Volk Israel befreien. Auf seine Weise. Aber Gott möchte auch dich gebrauchen. So wie er Simson gebraucht hat. Nur bleibt die Frage, was ist denn unser Auftrag? Was möchte Gott von uns? Ich kann dir sagen, wir dürfen uns sicher sein, dass Gott auf jeden Fall jeden Christen, jedes Kind Gottes in seinem Reich gebrauchen will. Da gibt es keinen, wo Gott denkt, nee, bei dem, sorry, ich habe alles versucht, aber da reicht nicht mal meine Kraft, dass ich ihn irgendwie gebrauchen könnte. Das gibt es nicht. Wie Gottes Plan für dein Leben ganz konkret aussieht, das kann ich dir nicht sagen. Aber wir alle wissen, dass wir einen Auftrag von Gott bekommen haben. Den finden wir in Matthäus 28, Vers 19. Da steht, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dazu fordert Jesus uns auf. Er hat einen Auftrag für dich und für mich. Geh hin und mach zu Jünger alle Völker. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 bekommen wir die Zusage, dass er uns dabei helfen wird. Ihr kennt die Stelle vermutlich, da steht, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wir werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und damit sollten wir in der Lage sein, unseren Auftrag zu erfüllen. Mit seiner Kraft, nicht mit unserer. Das Gleiche, und das möchte ich hier hervorheben, gilt auch für Simson. Es war nicht seine Kraft, die das alles möglich machte. Und Simson wird einmal im Neuen Testament erwähnt, in Hebräer 11, die Verse 32 bis 34. Und auch das möchte ich uns einmal vorlesen. Da steht, und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Ihr seht, durch den Glauben konnte Simson das bewirken. Er lebte in dem Bewusstsein, dass er mit der Kraft, die Gott ihm gegeben hatte, alles vollbringen konnte. ob allein gegen 1000 oder beim Fangen von 300 Füchsen. Simson glaubte an die Kraft, die Gott ihm gegeben hatte. Ja, er kam immer wieder in Situationen, wo es angebracht gewesen wäre, wegzulaufen. Aber er tat es nicht. Er erfüllte seinen Auftrag, den er von Gott bekommen hatte. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Wie oft kommen wir in Situationen, wo Weglaufen der einfachere Weg ist? Tun wir es? Laufen wir weg? Halten wir Gottes Segen, halten wir Gottes Stärke für eine leere Versprechung? Hörst du Gottes Ruf in seinen Dienst und ignorierst ihn, weil du dich nicht gut genug fühlst, nicht stark genug, nicht fähig genug? Du meinst, du hast kein Talent dafür. Dann lass mich dir sagen, du bist der perfekte Kandidat. Der perfekte Kandidat. In 2. Korinther 12, Vers 9 steht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht in den Starken, nicht in denen, die alles können, sondern in den Schwachen. Und das gilt für uns heute. Und ich glaube, das galt auch für unseren Superhelden Simson damals. Lasst mich dieses Bild, das ich am Anfang von ihm gezeichnet habe, einmal ganz schnell kaputt machen. Dieser muskelbepackte Riese, den wir uns gerne vorstellen, war Simson meiner Meinung nach tatsächlich nicht. Ich lese einmal aus Richter 16 die Verse 4 bis 9. Richter 16, die Verse 4 bis 9. Danach gewann er ein Mädchen lieb im Land Sorek, die hieß Delila. Zu ihr kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr, überrede ihn und sie, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen. So wollen wir dir jeder 1100 Silberstücke geben. Und Delila sprach zu Simson, sag mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Simson sprach zu ihr, wenn man mich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister ihr 7 Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet waren, und sie banden ihn damit. Man lauerte ihm aber auf bei ihr in der Kammer. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simson! Er aber zerriss die Seile, wie eine Flachsschnur zerreißt, wenn sie ans Feuer kommt. Und so wurde nicht kund, worin seine Kraft lag. Habt ihr den letzten Satz mitbekommen? Und so wurde nicht kund, worin seine Kraft lag. Die Philister wussten es nicht. Wäre Simson ein Riese gewesen, mit Muckis wie ein Ochse, dann hätten sie wenigstens eine Vorstellung. Dann hätten sie gesehen, ja, das ist halt ein Monster und da kommen wir nicht ran. Aber sie haben es nicht gesehen. Sie wussten nicht, woher seine Kraft kommt. Simson hätte genauso gut ein Zwerg von 1,60 Meter sein können, mit schmalen Schultern und dürren Beinen. Muss nicht sein, möglich wäre es. Wie er wirklich aussah, erfahren wir irgendwann im Himmel. Menschlich gesehen war es so oder so unmöglich, was dieser Mann geleistet hat. Unerklärlich. Denn der Ursprung von Simsons Kraft lag direkt bei Gott. Gott hat ihm diese Kraft gegeben, ihn damit ausgerüstet und er hat an diese Kraft geglaubt, mit ihr gerechnet. Bleibt die Frage, wenn der Heilige Geist Simson mit Kraft ausgestattet hatte und der gleiche Heilige Geist auch dich gesegnet hat, wie wird diese Kraft in deinem Leben sichtbar? Ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die ich immer gerne erzähle tatsächlich, denn die trifft den Kern der Sache heute ganz gut. Vor nun bald 15 Jahren habe ich ein Praktikum als Kinder- und Jugendpastor in der First Baptist Church in Farr geleistet, in Texas. Und ich weiß noch, in der Vorbereitung auf dieses Praktikum habe ich Gott versprochen, ich will nicht Nein sagen. Ich will nicht Nein sagen, wenn Leute auf mich zukommen und ich helfen kann im Reich Gottes, helfen kann, Jünger zu machen, helfen kann in der Gemeinde und man hat eine Aufgabe für mich und sie mag schwer sein und anstrengend, aber ich will nicht Nein sagen. Ich fahre doch jetzt nicht für ein Jahr dahin, um da irgendwie Spaß zu haben nur, sondern ich wollte lernen und habe mir gedacht, das sei doch ein guter Ansatzpunkt. Ich wusste ja nicht, auf was ich mich da eingelassen hatte. Ich war keine 3 Monate in Texas und mein damals nun doch sehr verrottetes Schulenglisch war noch nicht wirklich funktional. Und dann rief mich Pastor Adam an einem Abend an und sagte, Rudi, ich habe morgen eigentlich eine Andacht zu halten an dieser Grundschule hier bei uns in der Nähe. Und mir ist ein Termin dazwischen gekommen. Ich habe denen gesagt, du kommst vorbei. Viel Spaß. Die Nacht, die darauf folgte, war nicht sehr schön. Nicht nur, dass so eine Andacht in kürzester Zeit auszuarbeiten nicht zu meinen Stärken gehört, das Ganze auch noch in einer Sprache, in der ich mich nicht sicher fühlte. Und ihr könnt euch vorstellen, in meinem Kopf ratterten die Gedanken, Ausreden. Adam, ich kann das noch nicht. Adam, das ist noch zu früh. Adam, ich brauche mehr Zeit. Können wir das verschieben? Adam, ich schaffe das nicht. Ich habe Angst. Und dann habe ich mich daran erinnert, was ich Gott versprochen hatte. Nicht Nein zu sagen. Und dann habe ich Gott gebeten, das bisschen, was ich habe, das bisschen an Vorbereitung, das bisschen an Englisch, dass Gott es nimmt und es gebraucht. Ja? Mehr konnte ich nicht geben. Und ich bin da am nächsten Morgen hingefahren, da habe mich da vor 300-400 Schüler gestellt und angefangen zu reden. Und was soll ich sagen? Während dieser Andacht, mein Englisch war nie besser. Selbst heute nicht, nach so vielen Jahren, wo es nun doch schon zu meinem Alltag gehört. Ich konnte frei, ich konnte fröhlich von Jesus erzählen und zu diesen Kindern reden. Und das lief sogar so gut, dass dann eine Klasse nach dieser Andacht auf mich zukam und mich mehrfach eingeladen hat, dann in ihrer Klasse eine Unterrichtsstunde zu gestalten, was ich dann dankbar angenommen habe, weil ich sie dann ja wiederum auch zu uns in die Gemeinde einladen konnte. Und das ist so ein Erlebnis, da weiß ich eben ganz genau, das war nicht ich. Ich konnte nicht in einer Nacht Englisch lernen, dass das so gut geworden ist. Das war Gottes Kraft, die das bewirkt hat. Ich hatte Schiss. Ich fühlte mich nicht gut genug. Und genau so konnte Gott mich in dem Moment gebrauchen. Gib Gott, was du hast. Und dann rechne mit seiner Kraft. Willst du das mal ausprobieren? Vielleicht reizt es dich ja schon lange, einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen. Aber du traust dich nicht, weil du dich vielleicht auch nicht gut genug fühlst. Vielleicht fühlst du dich zu jung, vielleicht fühlst du dich zu alt. Vielleicht hast du auch Gottes Ruf schon ganz konkret in einen Dienst gehört und du schuldest ihm immer noch eine Antwort, weil du meinst, dass es dir an Zeit fehlt, an Kraft fehlt. Dann möchte ich dich heute ermutigen, gib das, was du hast. Und dann rechne mit Gottes Kraft. Ich bin mir sicher, er wird dich nicht hängen lassen, sondern durch dich mit seiner Kraft wirken. Wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du erleben, wie Gott dich zum Helden machen kann. Ein weiteres Beispiel. Aktuell ist ja wieder eine Truppe für das Soccercamp in Texas. Und da ich dieses Jahr nicht Teil der Gruppe bin, man sieht es, ich bin hier, kann ich es diesmal nicht zu 100% sagen. Ja? Aber wann immer ich mitgeflogen bin, dann gab es mindestens eine, wenn nicht mehrere Personen, die sich schwer taten, mitzukommen. Aus dem einfachen Grund, weil das Geld knapp war. Sie wollten und sie wussten nicht, wie sie es bezahlen sollten. Man konnte es sich nicht leisten. Und auch mir ging es tatsächlich ein paar Mal so. Und ich weiß noch, letztes Jahr, da war ich am Hadern. Ja, man kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich denn nicht mitkommen möchte, weil das Team noch sehr klein war und man noch wirklich Hilfe gebraucht hat. Und ich wollte mit und ich glaubte auch, dass das der richtige Weg sei. Und ich hatte sogar Zeit. Ich war arbeitslos. Aber genau das war auch das Problem auf der finanziellen Seite. Wir waren gerade dabei, so ein bisschen den Gürtel enger zu schnallen. Und jetzt sollst du da mal 600-700 Euro extra raushauen. Wir haben
uns dann dafür entschieden, dass ich das mache, auf Gott vertraut. Wir haben diesen Flug gebucht und Leute, ich bin jedes Mal baff. Nicht nur bei mir, auch bei den anderen habe ich es gesehen. Am Ende von so einem Soccercamp, wo Leute sich es nicht leisten konnten, am Ende ist da irgendwie keiner mit Schulden rausgegangen. Und auch bei uns blieb das, der Kontostand auf dem Niveau, wo er vorher war. Wie? Keine Ahnung. Aber Gott versorgt. Und ich spreche diesen Punkt des Geldes übrigens ganz bewusst heute an. Denn ich habe da noch so ein Anliegen. Wir haben den Auftrag, dass wir Jünger machen sollen auf der ganzen Welt. Und das machen nun mal ganz oft Leute, die Gott in die Mission ruft und sie in irgendein Land schickt. Und am Anfang dieser Reise befindet sich da immer ein ganz großes finanzielles Loch. Und ich glaube, es ist ganz fest daran, dass es Teil unseres Auftrags ist, diese Menschen zu unterstützen, die Gottes Ruf folgen. Denn sie können sich ja finanziell selber nicht mehr tragen. Und ich habe im letzten Jahr tatsächlich meinen besten Freund und dann auch noch einen sehr guten Freund an die Mission verloren. Und beide sind im vollen Vertrauen ausgereist, dass sie versorgt werden von Gott. Und beide waren extra mutig, beide sind ausgereist und hatten noch nicht mal die Hälfte der monatlichen Spendeneingänge, die sie brauchten, um in diesem Land jeweils überleben zu können. Das heißt, aktuell ist bei beiden auch immer noch ganz viel Luft nach oben, was die monatliche Spende betrifft. Und natürlich wollte ich beiden helfen. Es sind ja gute Freunde. Beide unterstützen auf dem Weg in ihre Mission. Aber wie bereits erwähnt, die letzten beiden Jahre mussten wir als Familie ein bisschen finanziell zurückstecken. Und wisst ihr, ich habe mich geschämt. Ich wollte unterstützen, aber ich dachte, wenn ich jetzt nur 5 Euro, wenn ich nur 10 Euro, vielleicht sogar 15 Euro mir irgendwo zusammenkratze und das an meinen besten Freund schicke, wie sieht das denn aus? Wenn der dann so seine Spendenbescheinigung aufmacht und guckt, ach, Rudi, war ja klar, ne? Der haut nur 10 Euro raus und das soll mein bester Freund sein. Ich fand es peinlich, ihm so zu helfen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe erstmal nichts gegeben. Ja. Und immer wenn ich dann aber mit ihm oder auch mit Markus und Jenny geredet habe und die finanzielle Not mitbekommen habe, dann war das wie ein Stich ins Herz. Rudi, du kannst nicht helfen. Heute weiß ich, das ist natürlich völliger Quatsch. Denn ob ich helfen kann, das ist doch völlig irrelevant. Gott ist der, der hilft. In diesem Vertrauen haben wir uns dann auch auf eine Summe festgelegt, den Dauerauftrag gestartet. Und wisst ihr was, das Geld fehlt uns nicht. Es geht uns als Familie nicht schlechter, es mangelt an nichts. Ja, Gott sorgt für die Missionare da draußen durch uns, aber Gott sorgt natürlich auch für uns. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Und du würdest gerne monatlich etwas geben, und du weißt aber echt nicht, ob du es dir leisten kannst. Du unterstützt vielleicht auch schon andere Menschen, vielleicht musst du ein Haus abbezahlen. Und dann geht es dir vielleicht wie mir und man schämt sich, dass man nur so wenig geben kann. Und ich will euch allen Mut machen, versucht es doch. Das Ding ist, also von unserer Gemeinde sind ja Markus Neumann und Jenny in Madagaskar, die haben es mir einmal vorgerechnet. Wenn jedes Gemeindemitglied nur 5 Euro gibt, außer Detmold Nord, dann hätten sie genug. Es muss keiner 200, 300 Euro monatlich hinterher schmeißen. Wenn wir alle diesem Auftrag nachkommen und nur 5 Euro im Monat geben, dann haben sie genug, um in dem Land bleiben zu können, in das Gott sie gerufen hat. Dann haben sie genug, um den Menschen dort vor Ort zu helfen. Das heißt, mit nur 5 Euro im Monat kannst du ein Superheld für unsere Missionare sein. Vielleicht traust du dich ja sogar 10 zu geben oder mehr. Unsere Missionare dort draußen am Leben zu halten, ist Teil des Auftrags, den wir von Gott bekommen haben. Gib, was du kannst und lass Gott den Rest regeln. Rechne auch hier mit seiner Kraft. Zum Ende der Predigt möchte ich auch mit euch das Ende von Simson betrachten. Denn er, der die unvorstellbarsten Dinge getan hat, begeht am Ende seines Lebens einen schwerwiegenden Fehler. Er vertraut auf seine eigene Kraft. Und ich versuche das jetzt einmal nur ganz kurz zusammenzufassen. Wir hatten es ja auch schon während der Kindergeschichte. Die Philister versuchen, ihn wiederholt zu überlisten, ihn wiederholt zu fesseln und niederzuringen. Und bei Simson muss über die Jahre ein Stolz gewachsen sein, ein Selbstvertrauen in seine Kraft, weil er all diese guten Sachen, diese krassen Sachen geleistet hat, dass er am Ende seinen Bund mit Gott verrät, dass er nie geschoren werden darf. Und die Philister überwältigen ihn, fesseln ihn, stechen ihm die Augen aus, bringen ihn in einen Kerker. Aber da endet Simsons Geschichte nicht. Und wir dürfen am Ende sogar noch einmal von diesem Mann lernen. Wir lesen von den letzten Minuten seines Lebens, dass er als Belustigung für die Philister bei einem ihrer Feste zur Schau gestellt wurde. Und Simson besinnt sich auf das, was ihn früher stark gemacht hat. Und er wendet sich wieder an Gott und bittet ihn, dass er ihm diese Kraft zurückschenkt. Und was dann geschah, das lesen wir in Kapitel 16, in Versen 29 bis 31. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach: Ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, sodass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Da kamen seine Brüder herab und das ganze Haus seines Vaters, und sie hoben ihn auf und brachten ihn hinauf und begruben ihn im Grab seines Vaters Manoach zwischen Zora und Eschatol. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Damit endet die Geschichte von Simson mit einem Sieg. Am Ende erfüllt er seinen Auftrag und befreit sein Volk von den Philistern. Aber wie kurz davor war er zu scheitern. Verrät sein Geheimnis, sein Bund mit Gott, fühlt sich unbesiegbar, verlässt sich auf seine eigene Kraft. Im Neuen Testament warnt uns Paulus im ersten Korintherbrief nicht umsonst, wenn er sagt: Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Versuchung, unvorhersehbare Ereignisse, Stolz, schlechte Entscheidungen, Leid. Man könnte sagen, das Leben wird immer wieder versuchen, uns von dieser Kraft Gottes zu trennen. Und dann landen wir wie Simson zerstört am Boden. Aber wie gesagt, wir dürfen hier von Simson lernen. Erstens, egal wie gut du mit Gott unterwegs bist, egal was du schon für und mit Gott geleistet und erlebt hast, sei dir immer deiner Schwachheit bewusst und vergiss nicht, woher deine Stärke kommt, denn auch Helden können fallen. Und zweitens, wenn du gefallen bist, musst du nicht am Boden liegen bleiben. Simson hat seine Fehler eingesehen und wendet sich wieder Gott zu, und er wird wieder stark. Lasst uns das genauso handhaben und uns immer wieder zu Gott wenden, wenn wir schwach sind, denn er macht uns stark. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Du bist ein Simson, denn die gleiche Kraft, die ihn Unglaubliches hat leisten lassen, wohnt auch in dir. Du bist ein Simson, dann lebe auch so. Glaube an die Kraft Gottes, die durch dich wirken kann. Lass dir nicht einreden, dass du nicht gut genug bist. Gib das, was du hast, in Gottes Hände und vertrau darauf, was er damit machen kann. Vertrau nicht auf deine Kraft, auf deine Fähigkeiten, sondern auf Gottes Kraft in deinem Leben. Sei ein Simson, sei ein Superheld. Amen.